Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Am Mikrofon Gerald Bayreuth. Guten Morgen. Manchmal, da gibt es wie aus dem Nichts Debatten. Auf Twitter reden sich gerade die User, die Köpfe heiß, über das Für und Wider des konfessionsgebundenen Religionsunterrichts. Wir schauen uns das gleich näher an. Wir sprechen über Zölibatsprobleme der anderen Art. Wir lernen buddhistische Mönche kennen, die gerade das nicht mehr sein wollen, nämlich Mönche, und die dann die Robe ablegen. Während der Corona-Wochen hat die protestantische Kirche viele digitale Angebote ausprobiert. Vor allem in den Kirchengemeinden war das erfolgreich. Dazu liegt jetzt eine Studie vor und wir berichten. Auf Twitter tobt eine Debatte über den konfessionsgebundenen Religionsunterricht in der Schule. Frage ich mich, warum jetzt diese Debatte? Das wissen die Userinnen und User auch nicht so ganz genau. Einer schreibt, Religion trendet, warum auch immer, hier mein Senf dazu. Und er findet dann, Religionsunterricht gehöre in die Kirche, Moschee oder Synagoge und eben nicht in die Schule. Ich habe mich vor der Sendung mit dem protestantischen Blogger und Journalisten Philipp Greifenstein unterhalten und ich habe ihn gefragt, in Corona-Zeiten ist ja der Religionsunterricht das allererste, was so ausfällt. Herr Greifenstein, warum dann jetzt diese Debatte?
Wir erleben immer wieder Debatten rund um das Zusammenwirken von Kirchen und Staat. Die sind dieses Jahr auch aufgrund der Corona-Krise ziemlich ausgefallen. Rund um den Karfreitag wird zum Beispiel das Tanzverbot häufig diskutiert. Und vielleicht ist diese unzeitige Debatte um den Religionsunterricht da jetzt ein kleines Ventil.
Das heißt, Sie sagen, solche Debatten sind auch eine Form von Ritual und jetzt war mal wieder eine religionskritische Debatte dran.
Ja, es gibt da bestimmte Rhythmen und gerade die Frage des Religionsunterrichts wird eigentlich jedes Jahr einmal diskutiert in der Öffentlichkeit, groß und breit. Das ist Teil eines Aushandlungsprozesses in unserer Gesellschaft rund um die Bedeutung, die Religion hat und die die Kirchen in unserer Gesellschaft noch haben.
Welche Positionen stehen denn in dieser Diskussion überhaupt zur Debatte?
Ja, ich würde schon gar nicht so weit gehen, jetzt zu sagen, dass wir es mit einer hochargumentativ geführten Debatte zu tun haben, sondern das sind vor allen Dingen eigene Eindrücke, eigene Erinnerungen an den Religionsunterricht, den man in seiner eigenen Schulzeit hatte und natürlich auch ideologische Überzeugungen darüber, inwieweit die Kirchen gemeinsam mit dem Staat für die religiöse Bildung in den Schulen zuständig sein sollten oder nicht. Aber gebunden ist das alles an recht vereindeutigende Meinungsäußerungen, die sich aus dem subjektiven Eindruck speisen.
Also die eine Seite hat gute Erfahrungen mit dem Religionsunterricht gemacht, Sölle gelesen und über Politik diskutiert, die sind dafür. Die anderen haben schreckliche Erinnerungen an irgendwelche Bibelstunden, die sie da hatten und sind deshalb dagegen so?
Zu einem bestimmten Grade würde ich das tatsächlich unterschreiben. Das ist das eine. Das andere ist, dass die Kirchen- und religionskritischen Stimmen in diesen Momenten in den Debatten, auch gerade auf Twitter und im Netz, natürlich besonders laut sind, sodass diejenigen, die positive Erfahrungen im Religionsunterricht gesammelt haben, da jetzt eigentlich weniger eine Rolle spielen.
Sie sind protestantischer Publizist. Was sagt Ihnen denn eine Debatte, wo die Emotionen dermaßen hochkochen, auch zum Teil die Aggressionen?
Ja, aus Perspektive der Kirchen würde mich das nachdenklich stimmen, denn es ist natürlich niemandem das Anliegen, dass der Religionsunterricht so schlecht erinnert wird. Das heißt, trotz aller Oberflächlichkeit der Debatte ist es ein Fingerzeig darauf, dass man an der Qualität des Religionsunterrichts immer weiterarbeiten kann und muss.
Der konfessionsgebundene Religionsunterricht ist ja im Grundgesetz festgeschrieben, jedenfalls für die meisten Bundesländer. Und die Aussichten, das zu ändern, sind nicht so schrecklich groß. Warum jetzt diese Debatte, die nicht so schrecklich viel ändern wird?
Es stimmt auf alle Fälle, dass sich jetzt durch diese Debatte nichts ändern wird. Wir werden diese Debatte um den Religionsunterricht oder auch über Gottesdienste in Schulen und über andere Felder, wo Staat und Kirche kooperieren, immer wieder erleben in den nächsten Jahrzehnten, egal ob daraus jetzt direkt politisch sich Konsequenzen ableiten lassen oder nicht, weil sich ja unsere Gesellschaft verändert. Ja, die Kirchen haben immer weniger Bedeutung. Die Mehrzahl der Menschen in unserem Land gehört in Zukunft keiner Religionsgemeinschaft mehr an. Und es sind natürlich wichtige gesellschaftliche Aushandlungsprozesse, die da laufen. Insofern wird man sich daran gewöhnen müssen, dass sowas diskutiert wird, auch wenn niemand jetzt befürchten muss, dass der konfessionelle Religionsunterricht nächste Woche abgeschafft wird.
Viele fordern ja einen religionskundlichen Unterricht, der also religionsübergreifend ist und bei dem die Kirchen keinen Einfluss mehr haben. Haben die nicht recht?
Mir fällt kein gutes Argument dagegen ein und ich bin selbst ein großer Fan von überkonfessionellen Religionsunterricht, der hier im Osten Deutschlands, wo ich wohne, auch schon erteilt wird, also von katholischen oder evangelischen Lehrkräften dann an gemischt konfessionelle Klassen, in denen ja auch viele Kinder und Jugendliche lernen, die keiner Kirche angehören. Wo man sich frei machen sollte, denke ich, wäre von dem Vorurteil, dass Religion oder auch Werte in einer neutralen Form unterrichtet werden können. Also natürlich kann man der Beteiligung der Kirchen gegenüber sehr kritisch sein, aber Werteunterricht, Religionsunterricht, das ist nie neutral. Auch der Ethikunterricht, den ja hier im Osten Deutschlands 95% der Schüler besuchen, das ist ja keine neutrale Unterrichtung, sondern auch dieser Unterricht ist geprägt von den Lehrkräften, vom Schulumfeld.
Wieso, wenn ich jetzt erfahre, der Islam hat die und die Hauptsäulen, das Judentum ist so und so aufgebaut, die 5 Bücher Mose, da gibt es die und die Quellen, das geht doch neutral?
Ja, das geht neutral, das sind ja aber auch nur die religionskundlichen Basics. Ein guter Religions- und im Übrigen auch ein guter Ethikunterricht geht ja darüber weit hinaus und will ja gerade das Reflektieren der eigenen religiösen und weltanschaulichen Einstellung fördern. Und indem man, wenn man das fördern will, dann muss man den Standpunkt einer angenommenen Neutralität verlassen, denn das ist eine Chimäre, ja, also neutral ist keine Lehrkraft.
Die Zahl der Konfessionslosen in Deutschland steigt immer mehr. Wir haben vorhin kurz drüber gesprochen und damit ändert sich auch die Wahrnehmung von Religion. Würden Sie prognostizieren, dass sich deshalb vielleicht doch auf längere Sicht etwas ändert in Sachen konfessionsbezogener Religionsunterricht in Deutschland?
Ja, sicher. Also ich denke, als allererstes werden wir in den Regionen, wo die Kirchenmitgliedschaft empfindlich zurückgeht, und Ostdeutschland ist hier so etwas wie das Versuchslabor für die Zukunft, erleben, dass die Kirchen sich zusammentun werden, sodass die Trennung in evangelischen und katholischen Religionsunterricht sicherlich die Trennung ist, die als allererstes fallen wird. Aber wir werden dann auch Communities in Deutschland haben, in den westdeutschen Großstädten zum Beispiel, wo wir ja die Gegenbewegung erleben und zum Glück jetzt auch den islamischen Religionsunterricht mit in das Angebot von ordentlichen Schulen mit dazu nehmen. Ich denke, was der Debatte und dem Schulalltag in Deutschland gleichermaßen guttun würde, wäre eine entspannte Haltung gegenüber der religiösen und weltanschaulichen Vielfalt in unserem Land. Und dazu gehört nach meinem Dafürhalten auch, dass die Schule ein Ort ist, wo alle diese Weltanschauungen und Religionen auch mitwirken können, solange sie sich an die gesellschaftlich verabredeten Regeln für den Schulbetrieb halten.
Konfessionsbezogener Religionsunterricht pro und contra, darüber tobt eine Debatte auf Twitter. Wir haben uns mit dem protestantischen Blogger Philipp Greifenstein unterhalten, ein Befürworter des konfessionsgebundenen Religionsunterrichts. Deutschlandfunk, Tag für Tag, Informationen aus Religion und Gesellschaft. Nicht nur in der katholischen Kirche gibt es Probleme mit dem Zölibat. Es gibt auch buddhistische Mönche, die keine Mönche mehr sein wollen. Auch buddhistische Mönche dürfen nicht heiraten und keine Partnerschaft haben, aber sie dürfen, je nach Orden, auch vieles andere nicht. Alleine leben kann verboten sein, kochen und auch Autofahren. Anders als in der katholischen Kirche gibt es eine Zeremonie, mit der man das Mönchstum wieder los wird. Das nennt sich dann Entrobung, weil der Buddhist da seine Mönchsrobe ablegt. Mechthild Klein über den Schritt zurück ins säkulare Leben.
Samanta Chakavale Soatraga Chanto Devata.
Zum letzten Mal singt der deutsche Buddhist Bante Nyanabodhi das traditionelle Gebet in seiner Funktion als Mönch. Er verbreitet es über die Plattform YouTube. Vor 2 Wochen hat der Mann seine Robe abgelegt, das ockergelbe lange Tuch, das Mönche traditionell in der Theravada-Schule als Gewand tragen.
Liebe Freundinnen und Freunde des Buddha-Haus-Projektes und der Metta Vihara, vieles ist im Umbruch und so ist es auch bei uns,
sagt Roland Nyanabodhi in seiner Videobotschaft an seine buddhistische Gemeinschaft rund um die Metta Vihara. Metta Vihara, das heißt so viel wie Kloster der liebenden Güte.
Bereits über die letzten Jahre wurde mir immer klarer, dass mir das traditionelle Mönchsleben immer weniger Freude bereitete und ich etwas Neues ausprobieren wollte. Gleichzeitig hatte sich ja im letzten halben Jahr fast die gesamte Klostergemeinschaft aufgelöst. Auch war es kaum möglich, Mönche zu finden, die sich für unser nicht klassisches, traditionelle Lebensweise begeistern konnten. In mir entstand die Frage, ob die monastische Lebensform überhaupt noch stimmig ist für die Metta Vihara.
Metta Vihara, das Waldkloster im Allgäuer Ort Buchenberg, hatte einst die Theravada-Nonne Ayakema begründet. Doch zuletzt blieb nur noch ein Mönch übrig.
Inzwischen ist auch eine sehr innige Beziehung zu Tanja entstanden, woraus sich bei uns beiden der Wunsch entwickelt hat, unsere Liebe in einer Partnerschaft zu leben,
sagt er in seiner Botschaft. Der Mann ist konsequent. Partnerschaft und Mönchsgelübde, das geht für ihn nicht zusammen.
So ist in mir der Entschluss gereift, die Robe nach 27 Jahren abzulegen. Diese Entscheidung fühlt sich sehr stimmig an. Und sie bedeutet für mich, dass ich den Weg auch in Zukunft aus ganzem Herzen und mit neuer Inspiration und Freude weitergehen möchte, nur ohne Robe.
Buddhistische Mönche und Nonnen leben zu libertär, um sich auf den Weg des Erwachens zu konzentrieren. Ein Verstoß gegen diese Regel wäre ein Ausschlussgrund. Das Kloster wird nun zu einem Seminarzentrum und Rückzugsort mit Laienregeln. Und der ehrwürdige Bante nennt sich künftig mit deutschem Vornamen Roland Nyanabodhi.
Ich war total gern Mönch, 27 Jahre, und habe alles gegeben. Und jetzt fängt was Neues an. Und ich freue mich total drauf.
Soweit die formale Seite. Das Niederlegen der Robe ist ein einschneidender persönlicher Akt. Man bittet seinen Ordinationsabt oder die Äbtissin um Erlaubnis für diesen Schritt. Diese Genehmigung kann auch verzögert oder verweigert werden. In einer Zeremonie schließlich gibt der Mönch seine Robe vor der Ordensgemeinschaft zurück, erläutert der ehemalige Theravada-Mönch Raimund Ginavaro Hopf.
Wenn man sich dann einig ist, dass du entroben darfst, dann kniet man sich nieder vor der versammelten Sangha, also den Ordinierten, ob Frauen oder Männer oder beide, und wiederholt dann 3-mal, dass man das Training aufgibt. Und im Anschluss, das passiert im Pali, im Theravada-Buddhismus, im Anschluss wird dann der Abt oder Acharya die 5 Laiengelübde vorsprechen, die man dann nachspricht, um dann ab jetzt als Laie weiter zu praktizieren.
Raimund Hopf war bis vor 5 Jahren selbst Mönch. Seinen spirituellen Namen, Ginavaro, hat er beibehalten, auch im Laienstand. Seine Robe hat er in Thailand niedergelegt.
Das war eine sehr traurige Geschichte für mich. Also das ganze Entroben war für mich sehr entwürdigend, während die eigentliche Ordination zum Bhikkhu, zu einem buddhistischen Mönch, sehr feierlich ist, ein großer Schritt im Leben, sehr lange Vorbereitungszeit, Überprüfung, man gibt alles auf, hat kein Konto mehr, keinen Besitz mehr.
In Thailand hatte sich Hopf zuletzt komplett in die Berge zurückgezogen, ohne den Schutz der Klostergemeinschaft. Er realisierte, dass dieser eingeschlagene spirituelle Weg eine Sackgasse für ihn war. In Deutschland warteten inzwischen familiäre Verpflichtungen auf ihn. Die Pflege der alten Eltern beispielsweise. Eine Rückkehr als Mönch erschien ihm kaum möglich, wegen der vielen Auflagen der Mönchsregeln. Man darf nicht alleine leben, nicht Auto fahren, nicht kochen. Die Entscheidung, die Robe niederzulegen, ist prägend.
war die eigentliche Entrobung sehr schnell und irgendwie auch entwürdigend. Also sofort ist man plötzlich auf der Seite der Verlierer, Versager und man fühlt sich auch tatsächlich so, dass man etwas nicht geschafft hat oder aufgegeben hat, weil man vielleicht zu schwach ist. Und das ist auch eine Tradition im Buddhismus. Der Buddha selber hat das gesagt und ist vielfach überliefert, dass für einen Mönch ist das Entroben wie der Tod.
Sobald man entrobt hat, wird man in Asien von den Laien nicht mehr so behandelt wie vorher, sagt Raimund Hopf. Die Anerkennung gab es nur für ordinierte Mönche, nicht für Ex-Mönche. In Deutschland sah das anders. Als er nach Deutschland zurückkehrte, zeigten sich die Laien an seiner Erfahrung interessiert, sagt er. Trotzdem gäbe es im Buddhismus im Westen eine Spannung. Die buddhistischen Mönche in Deutschland müssten nach 2500 Jahre alten Regeln leben, die mit der Lebenswirklichkeit im Westen kaum zu vereinbaren seien. Mönche dürften beispielsweise weder Geld in die Hand nehmen, noch alleine unterwegs sein.
Die größere Misere dahinter ist nämlich, dass es eigentlich nie einen Versuch gab, den ursprünglichen Buddhismus oder das monastische Leben so in unsere Kultur zu übertragen, dass es hier lebbar ist. Und dann entstehen viele Kompromisse, die dann sozusagen das Vinaya-Leben immer so auf die Kippe stellen.
Der Vinaya, also die alten Ordensregeln, gehen auf den Buddha selbst zurück. Aus Respekt davor hat es bislang keinen offiziellen Versuch gegeben, die Regeln im Westen in die Neuzeit zu übertragen. So legt jedes Ordensmitglied die Regeln nach eigenem Ermessen aus. Die 227 Regeln für Mönche und die 311 Regeln für Nonnen. Auch der Allgäuer Mönch Jnana Bodhi hatte genau das gemacht.
Und das war ja auch so ein Prozess, wo ich die letzten Jahre so auch in meinem Mönchsleben so durchgegangen bin, wo ich auch gespürt habe, ich bin mir da selber nicht wirklich treu, wenn ich jetzt nicht im Garten arbeiten darf. Weil es eben eine der Regeln sagt, Mönche graben nicht in der Erde. Das war mein ursprünglicher Wunsch, war immer Selbstversorger zu sein, in einem Projekt mitzuleben, wo man sich selber versorgt. Und dann habe ich eben angefangen, eben, ja, lasse ich halt die Regel, die lasse ich halt weg.
Bei Verstößen gegen die wichtigsten Regeln droht der Ausschluss aus dem Orden. Jetzt hat Jnana Bodhi seine Robe niedergelegt. Er wird zwar als Nachfolger von Ayakema auch im Laienstand geistlicher Leiter bleiben, vom Buddha-Haus im Allgäu und den angeschlossenen Meditationszentren. Aber das von Ayakema gegründete Kloster in Deutschland geht damit zu Ende. Die Zukunft gehört den Laien. Und die muss der Ex-Mönch weiter hinter sich versammeln. Das Herbstseminar im Allgäuer Buddha-Haus ist schon ausgebucht.
Auch nach dem Mönchsleben gibt es eine Zukunft, wenn buddhistische Mönche die Robe ablegen, Mechthild Klein hat berichtet. Vorhin haben wir über den Bedeutungsverlust der Kirchen gesprochen. Immer weniger Menschen werden künftig einer christlichen Konfession angehören. Gestern nun haben Vertreter der evangelischen Kirche hervorgehoben, wie bedeutsam ihre Kirche in der Corona-Krise gewesen sei, und zwar mit ihren Digitalangeboten. In der Tat haben vor allem die Kirchengemeinden in den Corona-Wochen viel ausprobiert, zum Beispiel mit digitalen Gottesdiensten und Andachten. Kirsten Dietrich berichtet.
Haben Sie digitale Verkündigungsangebote angeboten während der Corona-Krise? Ja oder nein? Wer darauf für seine Kirchengemeinde mit Ja antworten konnte, war dabei bei der Online-Umfrage der Evangelischen Kirche in Deutschland, EKD.
Es hat einen Digitalisierungsschub gegeben. 81% der Gemeinden haben angegeben, dass sie ein digitales Verkündigungsangebot produziert und angeboten haben. Und 78% haben angegeben, dass sie erst durch die Corona-Krise digitalisiert worden sind.
Sagt Daniel Hirsch von der Arbeitsstelle für missionarische Kirchenentwicklung und diakonische Profilbildung, kurz MIDI, der die Untersuchung leitete. Was also Synodenaufrufe zu mehr Digitalisierung nicht geschafft haben, schaffte Corona. Die evangelische Kirche hat den Sprung ins Netz gemacht. Dem Ratsvorsitzenden Heinrich Bedford-Strohm ist in der digitalen Pressekonferenz die Begeisterung anzuhören.
Das gilt für unsere Kirche auch insgesamt, dass wir da eine Explosion von Nutzung von Digitalität, in diesem Fall notgedrungen, aber dann sehr schnell auch zur eigenen Sache gemacht erlebt haben. Da bin ich auch ein bisschen stolz auf unsere Kirche, die Ehrenamtlichen, die hauptamtlichen Mitarbeiter, wie sie da reagiert haben. Es kann überhaupt keine Rede davon sein, dass die Kirche sich weggeduckt hat.
Genau das war den Kirchen in der letzten Zeit von verschiedenen Stellen vorgeworfen worden, dass sie öffentlich nicht zu hören gewesen sei, keinen Trost, keine Begleitung gegeben habe. Stimmt nicht, sagen nun die Zahlen. Zumindest online war die Kirche präsent und das eben vor allem auf der kleinsten, der Gemeindeebene. Vor allem eine Zahl wird man dabei in Kirchenkreisen mit großem Interesse gelesen haben. +287%. So viel ist nämlich die durchschnittliche Reichweite der Verkündigungsformate gestiegen. Vom Gottesdienstbesuch in Vor-Corona-Zeiten zu Klickzahlen während der Krise. Fast dreimal so viele Abrufe. Auch wenn natürlich nicht jeder Klick einen von Anfang bis Ende durchgehaltenen Gottesdienst bedeutet, Daniel Hirsch kommt bei aller Vorsicht gegenüber den Zahlen zum Schluss.
Insofern würden wir auch die These vertreten, während der Corona-Krise und gerade in Krisen beweist sich das, dass Kirche Lebensrelevanz hat.
Das, was ich gerade wahrnehme, ist, dass dieser Freiraum, der entstanden ist dadurch, dass etablierte Formen nicht stattfinden konnten, auch Freiraum geschaffen hat. Freiraum, in dem viel Kreativität entstehen konnte. Freiraum, der vielleicht auch Mut gemacht hat, Dinge auszuprobieren, die man sich sonst nicht getraut hatte.
Learning by doing eben, sagt Stefanie Hoffmann, die in der Stabsstelle Digitalisierung bei der EKD solche Prozesse begleitet. Von Kaufempfehlungen für die technische Ausrüstung bis zu Tipps fürs Beten zu Hause.
Ich glaube, das ist etwas, was wir erst im Gehen lernen können. Das ist nichts, was man auf dem Reißbrett entwerfen kann, sondern wo man tatsächlich vor Ort schauen muss, mit der Gemeinde Form finden muss.
Dieses Staunen darüber, was in der Krise alles an Digitalität möglich war, ist dabei nicht nur auf die Protestanten beschränkt.
Ja, ich habe gestaunt, wie kreativ wir sein können und was sich da alles so entwickelt hat. Das ist aber wahrscheinlich eben nur unter Druck so möglich gewesen.
Sagt Gerhard Feige, Bischof des katholischen Bistums Magdeburg.
Ich würde sagen, wir haben jetzt etwas gelernt in dieser Phase und wir müssen mal sehen, wie weit beides vielleicht vernetzt werden kann. Das bisher Übliche und auch das Neue, was wir inzwischen gestalten konnten. Ich glaube, dass da eine Chance daran liegt, nicht in das Alte einfach wieder zurückzufallen.
Genau da dürfte die echte Herausforderung liegen. Wie führt man die digitale Verkündigung im Alltag weiter, in dem eben auch wieder der normale Gottesdienst zu bespielen ist? Und das in dem Wissen, dass man mit dem Gottesdienst vielleicht nur einen Bruchteil der Menschen erreicht, die online interessiert sein könnten. Und wo nimmt man die Kraft her, digitale Angebote nun zusätzlich zu stemmen? Denn bisher entstand das meiste aus Privatinitiativen, mit privaten Mitteln und nur wenig kirchenoffizieller Förderung. Stefanie Hoffmann von der Stabsstelle Digitalisierung plädiert für einen nüchternen Blick.
Am Ende ist die Zeit in allen Gemeinden und die Kraft in allen Gemeinden oft auch endlich. Das heißt, wenn man sagt, wir wollen Angebote weiterführen, kann das bedeuten, dass auch Angebote, die es vorher in der Gemeinde gab, dafür nicht mehr stattfinden können.
Aber weitergehen sollen die digitalen Angebote auf jeden Fall. Der Ratsvorsitzende Heinrich Bedford Strom jedenfalls träumt von sogenannten hybriden Gottesdiensten, in denen sich digitale und analoge Andacht mischen und gegenseitig inspirieren.
Also warum nicht in einem normalen Sonntagsgottesdienst über elektronische Medien Menschen reinholen, die in diesem hybriden Format vielleicht von außen was zu sagen haben? Warum nicht auch Gebetsbitten live einblenden? Ich glaube, das wird eine größere Rolle spielen.
Aber das ist dann auch richtig viel Arbeit und es ist eine Herausforderung für den traditionellen Sonntagsgottesdienst, vor allem angesichts anstehender Strukturreformen und Sparmaßnahmen.
Die evangelischen Kirchen und das Internet in Zeiten von Corona. Kirsten Dietrich hat berichtet. Ein Digitalangebot hat die evangelische Kirche allerdings aufgegeben, aus Kostengründen, wie es heißt. Heute kommt die letzte Folge auf dem YouTube-Kanal Jana glaubt. Ein peppiges Angebot, ein frommes Angebot, vor allem für Jüngere. Und heute Abend hören Sie hier mehr aus Religion und Gesellschaft. Da geht es um den Benediktiner Beat Griffith, ein Mönch, ein Guru und ein Mystiker. Heute Abend, 20:10 Uhr, lege ich Ihnen sehr ans Herz. Ich bin Gerald Bayroth. Bis bald.